Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 2. Juni 2023. Wenn dieser Monat zu Ende ist, dann haben wir die erste Hälfte des Jahres, des so bewegten Jahres 2023 auch schon wieder absolviert. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, in 4 Wochen heißt es wieder, Weihnachten steht vor der Tür, dann sind es nur noch knappe 6 Monate und dann geht es wieder los in den Winter. Aber zurzeit genießen wir erst einmal den Sommer. Wir hatten in den letzten Tagen über 30 Grad. Es war ein wirklich wunderbares Wetter, aber mir persönlich ist es ehrlich gesagt zu warm und es ist ein wenig zu trocken. Und aus diesem Grunde sind wir jetzt sehr froh darüber, dass wir morgen und in den nächsten Tagen, also heute Abend geht's los, wieder ein paar Regenfälle erwarten, dass der Boden wieder schön Wasser aufnehmen kann, damit uns die Farbe auch erhalten bleibt von den Blättern, die ich so liebe. Und der Himmel changiert ein bisschen in einem nebeligen Vorgang, also das ist so eine Art Sommernebel über dem Wasser, aber ein bisschen Silber schimmert das schon, glaube ich, oder?
Der Himmel?
Nein, der See.
Du hast nämlich gesagt, der Himmel changiert. Ich habe mich heute gewundert darüber.
Da der Himmel sich ja im See widerspiegelt, ist das das Gleiche.
Hier changiert nämlich gerade alles, nur dass ihr es wisst. Genau. Wir sind damit bei den Themen angekommen. Wir machen heute einen Klimaschwerpunkt. Wer hätte das gedacht? Aber es sind wirklich hochinteressante Informationen, wie die Netzwerke zusammenspielen und wie dieser angeblich menschengemachte Klimawandel, der tatsächlich immer kritischer von vielen Positionen aus jetzt hinterfragt wird, wie man damit eigentlich gerade die Welt völlig umstellen will, jedenfalls die westliche. Also es gibt einen Beitrag vom Pleiteticker und wir hatten darüber auch schon berichtet. Da hatten einige von euch uns geschrieben, da geht es um den Gardasee. Und es hieß ja in den Medien, bei den Hofberichterstattern, alles ausgetrocknet, Klimawandel ganz schrecklich. Der Pleiteticker schreibt jetzt, eine Studie, die dort genannt wird, zeigt, dass die Italien-Überschwemmungen einerseits und das Austrocknen des Gardasees andererseits nichts mit irgendeinem Klimawandel zu tun haben soll. Vor allem dieser Gardasee soll gar nicht ausgetrocknet gewesen sein. Das ist übrigens das, was ihr uns auch geschrieben habt, die ihr da unten Urlaub gemacht habt oder vielleicht sogar lebt. Und die Überschwemmungen in Norditalien, darüber wurde ja medial riesig berichtet, 17 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, soll eben dementsprechend keine Folge des Klimawandels sein. Eine Studie der weltweit angesehenen World Weather Attribution hat sich damit beschäftigt und man ist da vor allem der Frage nachgegangen, welche Wetterereignisse eigentlich Klimawandelfolge sind und welche nicht. Und es waren 21 Tage dauernder Regenfall in Italien. Und die Autoren sagen, hier hat es sich einfach um ein extrem seltenes Wetterereignis gehandelt, wie es eben nur alle 200 Jahre vorkomme. Und die Daten zeigten, dass solche Extremereignisse weder häufiger vorkommen, noch stärker als je zuvor seien, sagt man dort eben auch. Und das deutet darauf hin, dass im Gegensatz zu den meisten Teilen der Welt in der Region Emilia-Romagna, da war das, tatsächlich keine Zunahme von Starkregenereignissen festzustellen ist.
Ja, und das klingt auch natürlich logisch, denn der Begriff Klimawandel hat schon so eine Tendenz zu einer Veränderung, die irreversibel ist. Das klingt so wie ein Fehlgang, da wandelt sich etwas, das kann nicht wieder zurückgehen. Alleine diese Aussage ist schlichtweg falsch. Der richtige Begriff wäre Klimaschwankung und nicht Klimawandel. Und eine Schwankung schlägt in die eine oder in die andere Richtung aus. Und da spielen dann auch bestimmte Phasen und auch bestimmte Zeitmuster eine Rolle, die über Hunderte von Jahren, über Tausende von Jahren sogar gehen können. Von Eiszeiten, Zwischenzeiten, kleine Eiszeiten, Regenzeiten, Trockenzeiten und so weiter. Und Wenn es jetzt tatsächlich insgesamt einen Wandel gäbe zur Wärme, das Ganze dann mit Trockenheit in Verbindung zu bringen, wird auch komisch, weil durch Wärme steigt Wasser auf. Denn warme Luft nimmt unheimlich viel Wasser auf und das bleibt nicht da oben, das kommt irgendwann wieder runter. Das nennt man dann übrigens Regen, das muss man manchen Klimaforschern nochmal erklären. Oder im Norden oben nennt man das auch Eis. Zurzeit haben wir ja gerade die Nachricht gehört, dass die russischen Schiffe Probleme haben, durch die Arktis in den Nordpolbereich reinzukommen, weil die Eisschichten, die dort liegen, diese Blocks, die dort in dem Wasser liegen, dicker sind, als es je zuvor war und momentan also eine ziemliche Abkühlung zu erkennen ist. Das sind die Fakten, aber auch ob es wärmer oder kälter wird, spielt keine Rolle. Es sind halt Schwankungen und Schwankungen reguliert die Erde allein aus.
Genau, und so war es immer und so wird es immer sein. Und die Erde wird auch diese Klimaphase hier dieser ganz wichtigen Politiker und Forscher überstehen. Natürlich ist das hier alles wieder ausgeschlachtet worden, was da in Italien passiert ist. Die grüne Spitzenpolitikerin Katrin Göring-Eckardt, die hat getwittert: Europäische Opfer der Klimakatastrophe, und wer jetzt noch mit Klimaschutzmaßnahmen warten wolle, der solle zu den Nachbarn nach Italien schauen. Und das hat sie dann weitergeschrieben mit dem Hashtag CO2-Freiheizen, also eine eindeutige Verknüpfung mit der Debatte um das Gebäudeenergiegesetz. Das ist ja sowieso etwas. Und deswegen machen wir dieses Thema auch wieder etwas stärker, denn aufgrund dieses angeblichen menschengemachten Klimawandels wird derzeit ganz Europa umgedreht, völlig unter Druck gesetzt. Die Menschen sollen ihre Freiheiten verlieren, sie werden unter Kontrolle gestellt. Und ich meine, man muss ja nicht viel sagen. Die Wärmepumpen, die Gebäude, Energieeffizienzgesetze und so weiter, was man da ausheckt in Berlin, das ist wirklich dazu geeignet, die Welt komplett zu verändern.
Naja, das Problem ist, dass wir in der führenden Etage der politischen selbsternannten Elite natürlich Zeuge werden der gigantischen Bildungsmisere, die wir ja in Deutschland hier zu verzeichnen haben. Und wenn die Politiker das Volk repräsentieren sollen und dazu auch die Bildungsmisere des Volkes, dann muss ich ehrlich sagen, haben wir eine richtige Regierung. Ich bin bloß der Meinung, wir sollten eine Regierung haben, die kompetent ist und oberhalb des Durchschnittsintellekts des Volkes steht und damit trotzdem noch repräsentativ sein sollte. Man hat ein Problem. Man hat sich auf diesen Begriff des sogenannten menschengemachten Klimawandels versteift, anstatt die Wahrheit zu sagen. Denn die Muster zu brechen, die wir in der Vergangenheit hatten, wie wir mit der Welt umgegangen sind, als hätten wir noch 20 Erden in irgendwelchen Regalen liegen, die wir nach Belieben reinziehen können, wenn die eine mal verbraucht ist. Man hätte es auch ehrlich und man hätte es auch ohne Lügen machen können. Das wäre durchaus möglich. Dann hätten viele Menschen vielleicht sogar von sich aus die Motivation zu sagen, ich möchte meine Rohstoffe einschränken, die ich verbrauche, ich möchte mich mehr um die Welt, ich möchte mehr Bewusstsein für die Erde haben. Nichts von denen findet tatsächlich statt, weil das Ganze auf der Basis von einer betrügerischen Grundlage aufgebaut wird. Das ist das Hauptproblem.
Wir werden das heute auch noch ein bisschen tiefer beleuchten, was wirklich dahinter steckt, wer daran Geld verdient. Beatrix von Storch hatte neulich einen wirklich entlarvenden Aufsager gemacht. Den haben wir uns mal näher angeschaut und werden darüber gleich noch sprechen. Vorher aber, Andreas, gibt es einen Beitrag von der Welt. Und die Welt hat diesen Beitrag übertitelt mit folgenden Worten: Willkürliche Grenzwerte, der Taschenspielertrick der politischen Klimaforscher. Und wir haben ja neulich berichtet über den langjährigen Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Der Mann heißt Hans-Joachim Schellenhuber. Und er hat es ja geschafft, dieses Potsdam-Institut zu einem der weltweit angesehensten Institute im Bereich der Klimaforschung zu gestalten. Und er ist ja auch Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung globale Umweltveränderungen gewesen und ist natürlich schon seit langem Mitglied des Weltklimarates IPCC. Wir hatten über ihn gesprochen. Er hat doch diese sogenannten Kipppunkte erfunden, ne?
Ja, genau. Diese Kipppunkte, die man mittlerweile längst widerlegt hat. Aber wenn man auch Unwahrheiten oft genug wiederholt, dann werden diese Unwahrheiten vermeintlich zur Wahrheit. Die Kipppunkte im Rahmen der Klimapolitik, genau wie die Hockeyschlägerkurve, die man zugrunde gelegt hat, für all diese angeblichen wissenschaftlichen Beweise, sind mittlerweile komplett widerlegt. Und da liegt natürlich ein Hauptproblem drin. Und diese Leute, die dort eben sind, arbeiten weiter natürlich auch mit diesen Fehlinformationen.
Ja, und von diesem Potsdam-Institut, da ist jetzt eine neue Veröffentlichung ausgegangen. Die Forscher sind dabei, die Theorie der planetaren Grenzen zu entwickeln. Das promoten sie auch schon eine ganze Weile. Und die neueste Version dieser natürlich für die Politik nützlichen Untergangsbeschwörer, dieser Klimaforscher, die sagt, dass die bevorstehenden Kipppunkte und planetaren Grenzen jetzt ein besorgniserregendes Ziel erreicht hätten. Die Mahnungen gehen weit über das hinaus, was der UN-Klimarat zu steigenden Umweltrisiken zu sagen hat. Und dieser neue Aufsatz, der ist vorgestern veröffentlicht worden. Und da geht es jetzt also über Warnungen vor Kipppunkten. Es geht um eine Heißzeit hier auf der Erde. Weitere Apokalypsen werden angekündigt. Und das Team um den jetzigen Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der Mann heißt Johann Rockström, der mahnt im Magazin Nature wörtlich, dass 7 von 8 sicheren und gerechten Grenzen des Erdsystems überschritten sein. Das Überschreiten der angeblichen Grenzen für Klima, biologische Vielfalt, Verfügbarkeit von Wasser sowie Verschmutzung signalisierten eine existenzielle Bedrohung. Und mit dieser Arbeit entwickelt das Forscherteam diese Thesen der planetaren Grenzen von 2009 weiter und erweitert jetzt zum ersten Mal das Ganze. Und jetzt muss man wach werden, um die Komponente Gerechtigkeit. Je nach Region gelten andere Grenzwerte, um dem jeweils unterschiedlichen Risiko gerecht zu werden. Andreas, was triggert bei dir das?
Naja, erst einmal, dass das mit Wissenschaft nichts zu tun hat. Man spricht hier von einer Klimaforschung und dem Versuch, eine Theorie aufzustellen. Interessant, das wird so formuliert, ich habe genau zugehört. Das heißt, man hat bisher nur Modelle. Diese Berechnungssysteme, die man dort hat, sind ein großer Computer. Und die können Daten aufnehmen, die man ihnen vorher reingibt. Und aufgrund dieser Datenmaterialien und einer bestimmten programmierten Ausrichtung Hochrechnungen zu machen, zum Beispiel Worst-Case-Hochrechnungen. Und jetzt kommt es darauf an, welche Daten gibt man vorher rein. Und wenn wir wissen, dass die IPCC und auch dieses Potsdamer Institut kein wirkliches ergebnisoffenes Institut ist, wo Wissenschaftler arbeiten, sondern Klimaaktivisten mit wissenschaftlicher Ausbildung, aber ganz klar weisungsgebunden. Das sehen wir ja, wie bestimmte Faktoren, die gegen ihre Modellrechnungen, die politisch motiviert ist, sprechen, dass man die weglässt, während man andere, die man wirklich weglassen könnte, besonders hervorhebt. Das ist die Manipulation nach dem Motto, ich glaube nur den Statistiken, die ich selbst gefälscht habe. Das hat Winston Churchill irgendwann mal gesagt. Und genau das finden wir hier wieder. Nicht Wissenschaft, sondern Idealismus, Ideologie oder wie wir das immer nennen wollen.
Ja, aber genau. Und wenn aber jetzt solche Gedanken dazu gebracht werden, dass also etwas gerecht oder ungerecht werden könnte, das hat ja etwas mit Recht zu tun, mit Justiz, dann klingeln bei mir da eine ganze Menge Alarmglocken.
Richtig, das ist eigentlich jetzt so der Abbinder dieser ganzen Story. Man gibt zum Schluss zu, dass man nämlich genau ein bestimmtes politisches Ziel verfolgt, was mit Klima gar nicht mehr zu tun hat. Und dann kommt dieser Begriff des Rechtes. Und Recht und Gerechtigkeit ist ja ein Unterschied. Also Gerechtigkeit haben wir im Himmel, auf der Erde haben wir das Recht. Und da wird nicht Recht gesprochen vor den Gerichten, sondern da werden Urteile gefällt. Wir sehen das ja heute wie selten in der Weltgeschichte, wenn totalitäre Systeme sich in eine Richtung einer Ideologie, die dann irgendwann faschistoid wird, dann irgendwann so verrennt. Und genau diese Problematik haben wir. Man gibt offen zu, es geht hier um eine rechtliche Sicherheitsmachung der Ideologie. Deshalb kommt dieser Begriff des Rechtes hier mit rein.
Es gibt Lob und Kritik. Also zum Beispiel sagt die Direktorin der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, die Frau heißt Katrin Böning-Gäse, die sagt, sie finde die Erweiterung um die Perspektive der Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig. Allerdings angesprochen auf die wissenschaftliche Robustheit dieser Ergebnisse, wird sie vorsichtig. Da sagt sie, man darf sich nicht vormachen, dass die planetaren Grenzen wissenschaftlich genau bestimmbar wären. Das ist ein sinnvoller Satz, Andreas. Sind die denn aus deiner Sicht wissenschaftlich bestimmbar?
Keinesfalls. Einfach, weil wir zu wenig wissen. Das ist eine anthropozentrische Hybris, die hier hintersteht, den Mensch als Endprodukt der Evolution anzusehen. Und oberhalb des normalen Menschen steht dann der sogenannte Wissenschaftler, der aber nicht mehr durch Beobachtung und durch Experimentalphysik seine Erforschungen macht und dann seine Schlüsse zieht, sondern mit mathematischen Modellen. Das ist nochmal der Punkt. Es findet keine Wissenschaft mehr statt, sondern es finden Programmierungen statt. Und diese Programmierungen spucken das aus, was man will. Nochmal, diese Rechtlichkeit, die man reinbringt, bedeutet natürlich auch, dass irgendwann es ein rechtlicher Tatbestand sein wird, dass das, was die dort sagen in ihren Aktivistenkammern, dass das die Realität ist. Und jemand, der dann eine andere Meinung hat, dann plötzlich die Unwahrheit behauptet und so wie es auch Verunglimpfung gibt in irgendeiner Form, gibt es dann eben halt auch hier einen Rechtstatbestand, zum Beispiel des Klimaleugners. Würde mich nicht wundern.
Ja, es heißt ja, dass der Westen, der globale Westen und Norden sozusagen diese ganze Aufheizung des Planeten zu verantworten hätten und leiden würden darunter dann die südlichen Länder. Das ist ja so die politische Debatte. Also es gibt hier eben auch nicht nur Zustimmung dieser sogenannten Experten. Diese Frau Böning-Gäse sagt weiter, die Voraussetzungen der angeblichen natürlichen Grenzen erschienen willkürlich, vermeintliche Kipppunkte und andere Annahmen der Studie seien zweifelhaft. Auch der Einfluss des Klimawandels auf ökologische Lebensgemeinschaften werde zum Teil überschätzt. Und Kritik übt unter anderem auch Enrique Pereira vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung. Bricht einem wirklich die Zunge manchmal ab. Der sagt, sein Hauptkritikpunkt an dem Konzept sei, dass diese Grenzen nicht wirklich von der Wissenschaft definiert würden. Wörtlich, das heißt, alle Grenzen beruhen, wie du es auch sagst, auf der Einschätzung von Experten, was also nur Einschätzung, was ein zulässiges Risiko und zulässige Folgen sind, aber eine andere Gruppe von Experten könnten zu anderen Zahlenwerten für diese Grenzen kommen. Im Prinzip, Andreas, ist es nichts anderes, wie die ganze Zeit eigentlich schon diskutiert wird, IPCC weltweit sehr in den Vordergrund geschoben, gibt das Tempo vor und mahnende Stimmen sind eigentlich zwar zu hören, aber kommen nicht wirklich zum Ausdruck.
Na, wir haben ja eine hybride Kriegsführung aus meiner Sicht gegen die Menschheit, die man hier rein interpretieren kann. Wir haben große NGOs, die durch Philanthropen und große Kapitalsammelbecken gesteuert werden. Darunter kommen die Politiker, die das Ganze dann entsprechend umzusetzen haben, also in Gesetze zu gießen haben. Dazu kommen die Hofmedien, die das Ganze darstellen. Das heißt also, das ist die große Propaganda. Was dann noch drauf kommt, sind die Faktenchecker heißen sie. Die Faktenchecker, die dann anschließend das Ganze nochmal belegen, dass das, was die Massenmedien gesagt haben, dann auch alles stimmt. Und dann ganz am Ende steht die Justiz, die dann sagt, okay, die Fakten sind ja alle so zusammengetragen worden, daraus gießen wir jetzt auch Straftatbestände des Klimaleugners zum Beispiel. Und hier sehen wir diese hybride Struktur einer einseitig gebürsteten Richtung. Und das habe ich irgendwann in der Schule gelernt, dass man das eben halt mit Faschistoid bezeichnet, statt mit Freiheit. Und das ist der Unterschied. Nicht, dass ich diesen Begriff nutze einfach nur so, sondern wirklich dem Sinne nach versucht zu ermitteln, was man damit meint.
Ja, also die Welt kommentiert das auch. Das ist ja der wissenschaftliche Leiter, der Axel Bojanowski, der das hier geschrieben hat. Und da heißt es, als Kommunikationsinstrument und nicht als wissenschaftliche Größe haben die planetaren Grenzen Karriere gemacht. Die Theorie erntete schon am Tag ihrer ersten Veröffentlichung im Jahr 2009 ungewöhnlich ausführliche Kritik. Der Originalstudie der Rockström-Gruppe stellte Nature 7 skeptische Kommentare hinzu, aber die finden natürlich medial kaum Beachtung, hat er festgestellt. Dafür aber gewannen die Studienautoren an Ansehen. Sie sind gefragte Redner, wer wundert sich, bei den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum. Dutzende Publikationen der Vereinten Nationen berufen sich auf die Aufsätze dieser Rockström-Gruppe. Und die Warnung vor einer Umweltapokalypse mehrt den Einfluss internationaler Institutionen. Und dann werden wir erinnert, als das EU-Parlament Mitte Mai eine Konferenz zum Thema Beyond Growth, also über die Überwindung des Wirtschaftswachstums veranstaltete, dienten, wie könnte es anders sein, die planetaren Grenzen als Referenz. Und der Urheber dieser planetaren Grenzenthese, das ist der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimawandel, Johann Rockström. Und der, also sozusagen der Nachfolger des Erfinders der Kipppunkte, Hans-Joachim Schellenhuber. Und Herr Rockström, der leitet die Earth Commission, die einen sicheren und gerechten Korridor für Menschen und Planeten zu definieren behauptet. Ziel sei es, wissenschaftliche Leitlinien für die Lebenserhaltungssysteme der Erde festzulegen und dabei auf bestehenden Bewertungen aufzubauen und diese zu ergänzen. Und finanziell werden die unterstützt von einem Netzwerk, dem unter anderem, jetzt wundern wir uns gerade schon wieder, nicht das Weltwirtschaftsforum angehören, die Weltbank und die ganz großen Umweltverbände.
Ja, wir sehen, man lenkt eigentlich nur von physikalischen Fakten ab. Keiner redet beispielsweise über das CO2 an sich, in seiner Größe, in seiner Eigenschaft als Spurenelement beispielsweise. Keiner spricht tatsächlich von den zum Beispiel von einem thermischen Hauptsatz. Denn all diese Dinge, dieser sogenannten Klimaerwärmung, die man beweisen will, müssten sich anhand von physikalischem Grundwissen nachweisen lassen. Stattdessen baut man komplexe Strukturen auf an Wortungetümen wie Kipppunkte oder irgendwelche Grenzstrukturen, die man dann aufbaut, wo man dann irgendwann als Laie dann da steht und sagt, das ist ja alles so wahnsinnig groß und komplex, da müssen wir uns einfach raushalten. Und spätestens da erkennt man, dass das Ganze mehr oder weniger eine politische Agenda ist. Und das Allerwichtigste ist dabei, das Ganze korreliert natürlich mit der Bildungsmisere der Indoktrinierungsanstalten. Früher nannte man das mal Universität, weil das universelle Wissen dort unterrichtet werden sollte. Davon sind wir längst weg. Und diese dumme Masse von Bürgern, die produziert werden soll, anders ist es für mich nicht erklärbar, mit dann natürlich auch entsprechenden Politikern, die daraus resultieren, wie wir es auch gerade sehen. Und dann fehlt nur noch eine Führung, die klaren Kopf hat und damit ihre eigenen Machtinteressen durchführt. Das ist das, was da alles rein zu interpretieren ist.
Also diese Earth Commission, die unter anderem von der Weltbank und dem WEF finanziert wird. Die publiziert diese einflussreichen Studien zu den sogenannten planetaren Grenzen. Ist ja auch so ein Begriff, okay, ne? Planetare Grenzen. Also damit wird jetzt allem eine Grenze gesetzt. Und über die hinaus heißt es praktisch Apokalypse, alles aus. Und mit diesen Veröffentlichungen wird der Markt bedient, schreibt hier der Weltressortleiter Bojanowski, wird der Markt der ESG-Gesetze, der Environment Social Governance Investitionen Gesetze. Andreas, in Amerika ist das ja ein Gesetz inzwischen, das entwickelt wurde, wonach sich auch europäische Unternehmen richten müssen. Kannst du ja vielleicht mal ganz kurz über die Zwangsmaßnahmen berichten?
Ja, natürlich. Also da gibt es ja die großen Kapitalsammelbecken wie Vanguard beispielsweise und BlackRock, die ganz klar Einfluss auf die Gesetzgebung ausüben. Das heißt, die Gesetze werden nicht mehr gemacht von den Politikern für das Volk, sondern vom Kapital im eigenen Interesse, auch wenn das jetzt als Verschwörungstheorie dargestellt werden sollte. Aber wir sehen es spätestens dann, wenn die großen BlackRock und Vanguard-Manager von damals irgendwann in der Politik landen oder als Ministerialdirektoren arbeiten und so weiter. So, und nun ist das momentane ideologische Moment ja die sogenannte Rettung der Erde. Da kann man jetzt erstmal grundsätzlich nichts gegen sagen, wenn es denn nicht auf der Basis laufen würde, wie wir es gerade erleben, nämlich im Interesse der eigenen Profite, die man damit machen will. Und so ist zum Beispiel BlackRock und so weiter, sind dabei, große Anteile ihres Vermögens in sogenannte erneuerbare Energien zu stecken, die aber uneffektiv sind, weshalb man dann auch Gesetze machen muss, zum Beispiel Kohlekraftwerke abzuschalten oder Kernkraftwerke abzuschalten, weil die nämlich sonst diese Umweltinvestitionen ad absurdum erklären würden, weil die viel zu teuer und auch nicht umweltfreundlich sind, diese Alternativen, auch wenn man das sagt. Und aus diesem Grunde gibt es dann Gesetze, dass man sagt, als Unternehmer, wenn man irgendwo noch Geld haben will von einer Bank, um überhaupt noch mitzuspielen, auch gerade mittelständische und kleine Betriebe, dann geht das nur dann, wenn sie sich diesen Umweltschutzrichtlinien unterwerfen, ganz klar unterwerfen, ansonsten gibt es eben halt kein Geld mehr. Und ich glaube auch, das ist der einzige Grund, warum wir manches Mal so zusammenzucken und denken, wie kommt es, dass Adidas erwachsene Männer mit Frauenbadeanzügen herumlaufen lässt, um damit die Frauenbademoden zu repräsentieren, was ja per se eine Verachtung gegen Frauen ist. Ja, denn Frauen können das ja auch alleine machen. Und da sehen wir, andernfalls bekommen sie aber eben halt kein Geld mehr. Das hängt alles hinter diesem ESG-System.
Also das ist ja ein Riesengeschäft geworden. Du hast es gerade eben auch erläutert, ein Zwangsgeschäft. Und die Idee von den Vereinten Nationen eben, dass Investitionen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen sollten, das wächst sich jetzt aus an allen möglichen Stellen. Und wie du schon genannt hast, BlackRock beteiligt sich, andere Firmen, die zum Beispiel gute ESG-Punktzahlen vorweisen, die werden dann auch bevorzugt bei den Investitionen. Und die planetaren Grenzen aus diesem Potsdam-Institut, die bieten hier eine Bewertungsgrundlage. Das heißt, sie haben einen enormen Einfluss. Aber wie hier in diesem Weltartikel weitergeschrieben steht, zweifeln selbst Banker inzwischen an der tatsächlichen Aussagekraft dieser ESG- oder ESG-Gesetze. Und die wichtigsten Bewertungen würden nicht die Auswirkungen eines Unternehmens auf die Erde und die Gesellschaft messen, sagen die Finanzexperten zum Beispiel bei Bloomberg. Tatsächlich messen sie, wie es hier heißt, das Gegenteil, die potenziellen Auswirkungen der Welt auf das Unternehmen und seine Aktionäre.
Ja, so ist es. Wir sehen hier ein sozialistisches System. In dem Moment, wenn Erfindungen und Entwicklungen dazu führen, dass es einen Vorteil bringt, dann werden die Menschen alleine interessiert sein und ihre Kraft darauf setzen, genau von diesen neuen Entwicklungen mit partizipieren zu wollen. weil es einfach Sinn macht. Wenn man sie aber zwingt, durch Gesetzesmaßnahmen so etwas zu machen, obwohl sie wissen, dass es Unsinn ist, können wir daraus ableiten, dass dieses System, was wir hier gerade lesen, auch nicht funktionieren kann und auch nicht funktionieren wird. Ich werde oft gefragt, wenn ich jetzt aber in Unternehmen investieren soll, Andreas, in welche Art Unternehmen würdest du investieren? Und ich sage dann wirklich klar, Öl, Gas, Kohle. Weil wenn dieses System, was hier gerade diskutiert wird, irgendwann vor dem Kollaps steht, dann werden diese Dinge eine große Renaissance wieder erreichen werden. Ganz logisch. Also klare Linie.
Und klarer Blick auf das Ziel, dass irgendwann dieser Hokuspokus hier ein Ende hat. Genau, und damit sind wir nämlich auch beim nächsten Thema. Das ist ein Beitrag der BZ, der Berliner Zeitung. Denn Herr Habeck, der Superminister, der da in Berlin schaltet und waltet mit seinem Clan und seinem Syndikat, natürlich alles in Anführung gesetzt, der will jetzt die alten Kohlekraftwerke wieder anschalten. Also erstmal abschalten, wie auch die Atomkraftwerke, die man wahrscheinlich nicht mehr anschalten kann, weil sie ja jetzt mit Säure zersetzt werden, sodass sie nie wieder funktionieren. Aber was die Kohlekraftwerke angeht, da ist noch keiner mit Säure rangegangen. Er wollte ja eigentlich, der Herr Habeck, aus der Kohle aussteigen bis 2030, aber für den nächsten Winter muss er sie wohl wieder anheizen, die schmutzigen Reservekraftwerke. Und er hatte gesagt, dass Ende Juni die Kraftwerksreserveblöcke abgeschaltet werden und danach könnten sie eben für den Winter mit einer Sondergenehmigung wieder genutzt werden. Und jetzt stellt Herr Habeck den Antrag bei der EU in Brüssel und wörtlich sagt er, ich muss die Weiternutzung begründen. Wir brauchen eine zusätzliche Kapazitätsreserve für den Winter.
Ja, und hier sehen wir wieder, es geht nicht um den sogenannten Klimaschutz, den man vorgibt, denn sonst würde man immer noch darüber diskutieren, warum man Nord Stream 1 und 2 gesprengt hat mit den ganzen Methanausgasungen. Und genauso wenig geht es darum, wenn man das jetzt hört, dass die Kohlekraftwerke wieder in Gang gesetzt werden, statt der Kernenergie, die man ja von der EU als nachhaltig eingestuft hat. Also das ist ja der Alleingang Deutschlands und hier erkennen wir dann wieder die Agenda gegen die deutsche Wirtschaft, die mittlerweile ein Problem für die Europäische Union ist und damit natürlich auch die Europäische Union damit ein Problem wird und auch nicht mehr so lange existieren kann. Denn wenn Deutschland als Zahler ausfällt, kann die EU auch nicht mehr existieren.
Und die EU ist ja an vielen Punkten strenger sogar als Deutschland, wie wir an manchen Gesetzesänderungen und Vorlagen sehen, gerade wenn es auch ums Autofahren geht. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem vorhin schon erwähnten Beitrag von der AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Wirklich großen Dank, denn sie hat eigentlich hier die Arbeit erledigt, die Hofberichterstatter hätten erledigen müssen. Sie hat recherchiert mit ihren Leuten und hat da in wenigen Minuten einige Zusammenhänge geschildert, die einen, wenn man sich das genau betrachtet, wirklich das Blut in den Adern gefrieren lässt. Also sie sagt, wegen dieser Trauzeugenaffäre musste ja Patrick Reichen zurücktreten. Aber aus ihrer Sicht sei das nur die Spitze eines sehr, 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 sehr großen Eisberges. Und der Erfolg der Klimabewegung ihres politischen Armes der Grünen hänge, so Frau Storch, eng damit zusammen, dass sie von einem milliardenschweren Netzwerk von Plattformen, Stiftungen, Denkfabriken und Lobbyorganisationen unterstützt werden. Und die wiederum werden von Milliardären und der globalen Finanzindustrie finanziert. Und sie erinnert an das Gretel. Der Entdecker von Greta Thunberg ist, das hatten wir hier auch schon mal vor, ich glaube, 2 Jahren besprochen, der schwedische Finanzunternehmer Ingmar Rensok. Und wo war der zuvor tätig? Er war Kommunikationsberater des Finanzgiganten BlackRock und er war auch bei JP Morgan. Also es ist ja schon spannend. Toller Zufall. Und der Klimastreik und diese ganze Bewegung How Dare You von Greta hat ja nach einer spontanen Bewegung ausgesehen, sei aber, wie Storch hier sagt, in Wahrheit eine generalstabsmäßig geplante PR-Kampagne von BlackRock-Kommunikationsprofis gewesen. Und sie erinnert an den ersten Auftritt von Greta im August 2018, als sie mit einem schlichten Pappschild vor dem schwedischen Reichstag saß, während von dieser PR-Gruppe von Herrn Rensock das Ganze schön medial ausgeschlachtet wurde. Die Philosophie dahinter: es gibt keinen Interessenkonflikt zwischen Klimaschutz und Geld. Aber man kann offenbar doch Geld damit machen.
Ja, und ich bin auch der Beatrix von Storch da sehr dankbar, weil sie ist so oft mit Schmutz beworfen worden. Und wenn man sieht, wie sauber und klar strukturiert sie messerscharf auch analysiert, dann ist das schon wirklich eine Freude, diese Dinge durchzuarbeiten und vor allem auch den Gehalt rauszuziehen. Naja, und dann beschreibt sie auch die Gründung der Climate Finance Partnership im Jahr 2018 und bezeichnet diesen als weiteren großen Meilenstein in dieser ganzen Entwicklung. Diese Partnership ist also eine Partnerschaft zwischen dem Vermögensverwalter BlackRock und den Regierungen von Deutschland, Frankreich und Japan. Und natürlich, wie könnte es anders sein, großen US-Stiftungen wie der Hewlett Foundation. Ja, BlackRock ist ja selbst an 17.000 Unternehmen beteiligt und verfügt über ein Kapital von 10 Billionen Euro. 10.000 Milliarden. Das kann man sich kaum vorstellen. Das entspricht 10% des globalen Bruttoinlandsproduktes, also alle Geldflüsse in einem Jahr auf der gesamten Welt zusammengerechnet, davon 10% ist das Kapital, welches BlackRock verwaltet. Das finde ich unfassbar. Zusammen mit den zwei anderen großen Fondsverwaltern wie Vanguard und State Creek Corporation kontrollieren diese großen drei 88% der führenden US-Konzerne. Und ja, die Hewlett Foundation ist Hauptgeldgeber von Hal Harvey, des mächtigsten Grünen dieser Welt. Interessant, die Reichen waren früher nicht grün, da waren das ja noch die Strickenden, die man dann so gesehen hatte, mit ihrem Flötenbeutel irgendwo haben die da gestanden, den sie gestrickt hatte. Und so nennt ihn das Wochenmagazin Die Zeit, nämlich diesen Hal Harvey, dieser weltweit agierende Lobbyist im grünen Anzug also, gründet neben zahlreichen anderen Stiftungen auch die Agora Energiewende, deren langjähriger Geschäftsführer, wer ist das? Das ist der zurückgetretene Staatssekretär Patrick Greichen.
Ja, wir hatten vor einiger Zeit auch einen Beitrag hier durchgesprochen. Da ging es um diesen Herrn Harvey, der ja auch die großen Klimabewegungen alle finanziell, nicht alle, aber einige unterstützt. Und man fragt sich jetzt, Andreas, was ist denn der Grund für die Förderung der Klimapolitik durch die globale Finanzindustrie? Sind die wirklich interessiert an Klimaschutz?
Ja, das kann man nur glauben, wenn man von der Tapete bis zur Wand denkt. Nein, natürlich nicht. Es sind die enormen Profitaussichten, die da natürlich am Horizont lungern und warten. Und man darf das nicht wissen, das sind ja Kraken, die immer mehr reinsaugen wie ein schwarzes Loch. Und wenn man sie befriedigt, kommt am nächsten Tag eine höhere Forderung als am Vortag, bis es kollabiert. Das ist das Prinzip, was dahinter steht. Das BlackRock Investment Institute bezifferte den Investitionsbedarf, um die Klimaziele zu erreichen, auf weltweit 50 bis 100 Billionen Euro. Und das, diese Riesensumme, entspricht dem Volumen der gesamten Weltwirtschaft. Und BlackRock kündigte im Herbst 2018 noch an, das Volumen seiner Fonds, haben wir vorhin drüber gesprochen, die sich auf nachhaltige Investitionen konzentrieren, damit meint man das, was sie als nachhaltig bezeichnen, nicht was wirklich nachhaltig ist, muss man nochmal einschieben, dass sie diese Investitionen von 25 Milliarden Dollar auf 400 Milliarden versechzehnfachen wollen. Und die EU-Kommission schloss im Jahr 2020 dann einen Beratervertrag mit BlackRock ab. Ja, und BlackRock berät die EU in der Klimapolitik. Da kann man von ausgehen, dass sie das natürlich im Interesse des Klimas machen, nicht im Interesse ihrer Investitionen, die sie dort drin stecken haben. Klar.
Also, Beatrix von Storch sagt den Satz, BlackRock berät die EU in der Klimapolitik. Du hast es gerade gesagt, die haben vor 3 Jahren einen Beratervertrag abgeschlossen, die EU-Kommission und BlackRock. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Damit, Andreas, ist ja, ja, also man kann es nicht anders bezeichnen, ist ja die EU in die Geschäfte eingestiegen. Und das Ganze, was die tun, ist nur noch Geld verdienen. Also mir fallen da gerade die ganzen Covid-Impfverträge ein, die Ursula von der Leyen mit Pfizer und BioNTech abgeschlossen hat und die jetzt hinterfragt werden, weil es da offenbar auch ums Geld geht. Ist das jetzt schon dieser, der wirkliche Kipppunkt unserer Welt, wo es nicht mehr um den Geist geht, um das Innere, um das Wohl der Menschen, um die Seele, sondern nur noch um eiskalte Verstandesherrschaft?
Ja, ich denke, diesen Kipppunkt, den haben wir schon vor über 100 Jahren hinter uns gebracht, dass es nicht um die Menschen geht, wie es die Geschichte ja zeigt. Also es ist tatsächlich schon so, dass wir hier eine Situation bekommen, was wir immer wieder sagen und viele auch von uns und Freidenker auch immer wieder sagen, dass die EU eine Lobbyvereinigung ist, nichts anderes. Okay, aber gehen wir mal weiter. Der Markt für Nachhaltigkeit und grüne Infrastruktur hängt ja fast 100% von der Politik ab, denn das sind ja die Entscheidungen. Die Entscheider, offiziell zumindest, nicht die realen, sondern die, die zu verkünden haben. Und die Produktion von Windrädern, Solaranlagen, Wärmepumpen, Elektroautos, das kommt ja auch nicht von privaten Verbrauchern. Weil sich Spitzentechnologie am Markt durchsetzt, sondern ausschließlich, weil die Regierung staatliche Subventionen im Milliardenbereich verteilt, mit Verboten und Auflagen den Markt umpflügt und Kaufzwänge generiert. Das ist das, was ich vorhin sagte. Die Menschen, die investieren nicht in diese Windräder und so weiter, sondern nur deshalb, weil man sie dazu zwingt oder mit Geld lockt, mit Subventionen. Mit anderen Worten, die Dinger rechnen sich nicht und man muss sie mit Subventionen eben halt durchfinanzieren.
Die haben auch gestern wieder einen Beitrag eingestellt über das schmutzige Geschäft der Windräder. Das war eine Dokumentation der Öffentlich-Rechtlichen, vor ein paar Jahren noch erschienen, als es noch nicht zu gefährlich war, über solche Hintergründe zu berichten. Beatrix von Storch hat die Hoffnung und sagt, die ganze Kalkulation der globalen Finanzindustrie könnte zunichte gemacht werden durch die sogenannte Demokratie. Und deswegen will BlackRock diesen Unsicherheitsfaktor ausschalten, denn sonst sind ja hunderte Milliarden Investitionen verloren, Billionen von Gewinnen nicht drin, Andreas. Und deswegen wird der Druck jetzt auf die Menschen auch immer stärker werden. Beatrix von Storch sagt, der große Unsicherheitsfaktor sind damit die Wahlen geworden. Damit jedem Regierungswechsel die Möglichkeit besteht, dass die Klimagesetze zurückgenommen werden durch konservative Parteien. Oder sehen wir jetzt im Moment den Höhenflug der AfD in Deutschland. Die haben jetzt mit den Sozen gleichgezogen und liegen bei fast 20%. Und deswegen, so von Storch, soll ein engmaschiges Lobbynetz genau das verhindern, dass die Klimagesetze zurückgenommen werden. Teil dieses Netzwerkes ist die von Frau Baerbock als Klimastaatssekretärin installierte Jennifer Morgan, die ja dann flugs auch eine deutsche Staatsbürgerschaft, einen deutschen Pass bekommen hatte. Vorher war sie nämlich in den Vereinigten Staaten tätig und war eng auch mit Al Gore und so weiter im Verbunde, um das Klimawandelthema voranzubringen. Und sie hat in Amerika Greenpeace International geleitet und zu den Großspendern bei Greenpeace gehört BlackRocks Partner, die Hewlett Foundation, die du vorher erwähnt hattest. Bevor Frau Morgan die Führung von Greenpeace übernommen hatte, war sie Direktorin beim World Resources Institute. Und zu den größten privaten Spendern dort, hatte ich auch nicht gewusst, weiß ich seit Frau von Storch, gehört die Bill and Melinda Gates Foundation. Kommunikationschef der Gates Foundation war Trevor Nielsen. Und der wiederum gründete den Climate Emergency Fund. Und dieser finanziert die Klimaextremisten von Extinction Rebellion bis zu den Klimaklebern der letzten Generation.
Ja, da hatten wir neulich auch schon drüber gesprochen. Und wenn man dann so in die Hofmedien reinsieht heute und sieht, wie sie schäumen, dass die AfD so mit ihren Zahlen nach oben kommt und spricht dann nur von Protestwählern. Wenn ich mir ansehe, was dort tatsächlich gebracht wird an klaren Zahlen, Daten und Fakten im Verhältnis zu dieser Vernebelungstaktik und dieser Ideologie oder sogar Idiotie, möchte ich es sagen, die wir in der Klimapolitik offiziell zu vertreten haben. Ja, ich glaube, es gibt einfach Menschen, die sehnen sich nach klaren Informationen und die arbeiten wir hier gerade durch. Das sind nämlich klare Informationen. Aber zurück zum Thema. Das Vermögen ja der Gates Foundation, das beruht ja wiederum auf dem Verkauf von Bill Gates Microsoft-Anleihen. Der war ja der Unternehmer, hat die damals verkauft. Und die größten Käufer und damit jetzt institutionellen Anleger bei Microsoft sind jetzt BlackRock, Vanguard und die State Street. Interessant, wer hätte das erwartet? Gates Projekt, das Breakthrough Energy, das wird von der BlackRock Foundation unterstützt. Und Bill Gates und BlackRock CEO Fink, kennen viele, Larry Fink, demonstrieren in einem gemeinsamen Bloomberg-Interview im September 2021 ihre Kooperation. Man ist so unter Kumpels innerhalb der Lobbytruppen unterwegs.
Ja, man bleibt auch unter sich, scheint mir, und das seit vielen Jahren. Das ist also ein ganz exklusiver Kreis, der sich dann jedes Jahr auch in Davos trifft. Und diese Leute, die dann eben ihre Kooperation begründet haben 2021, Bill Gates, BlackRock und so weiter, machen das Green Premium als Hauptproblem für das Null-Emissionen-Ziel aus. Und von Storch sagt, so bezeichnen sie die Tatsache, dass grüne Energien und Produkte viel zu teuer sind und deshalb nicht wettbewerbsfähig. Kein Markt, keine Gewinne. Darum geht es. Für das Green Premium muss einer zahlen. Und wer soll das sein? Wer soll das sein?
Na, die Deutschen etwa? Nein, können wir ausschließen. Also dieser gigantomanische Ausbau der Windkraft und dieser LNG-Terminals, die wir gerade verzeichnen, die planmäßige Zerstörung der preiswerten Konkurrenz durch Ausstieg aus Kohle und Kernkraft und natürlich auch das Verbot von Verbrennermotor, Öl oder Gasheizung, das hat allein alles den Zweck, die Investitionen von BlackRock, so heißen sie, BlackRock und Co. profitabel zu machen. Darum geht es nämlich.
So, und jetzt wird der Ringschluss hier wieder hergestellt. Die treibende Kraft hinter alledem war Patrick Greichen. Und der ist nicht alleine. Das Netzwerk hat an vielen strategisch wichtigen Punkten seine Leute postiert. Von Storch erklärt das folgendermaßen: Neben den zahlreichen gleichen Freunden und Verwandten ist das Jennifer Morgan als Klimastaatssekretärin im Außenministerium von Annalena Baerbock sowie Elga Bartsch. Sie ist als Leiterin der Grundsatzabteilung im Bundeswirtschaftsministerium bei Robert Habeck installiert. Und Bartsch wird hier bezeichnet als der kürzeste Draht zwischen der Bundesregierung und BlackRock, denn sie war noch bis zum Sommer letzten Jahres im BlackRock Investment Institut tätig, verantwortlich für Klima- und Geldpolitik. Und von dort hat sie Robert Habeck, der Superminister aus Deutschland, dann ins Wirtschaftsministerium geholt. Und zwar, wie von Storch sagt, nicht als Pförtner, sondern als Leiterin der Grundsatzabteilung. Bartsch als Chefökonomin des Bundeswirtschaftsministeriums heißt, den Bock zum Gärtner machen.
Naja, ist ja ganz logisch aus Sicht von BlackRock. Es kann ja nicht sein, dass jetzt der CEO Fink jetzt selbst immer anruft bei Bundeswirtschaftsminister Habeck oder auch beim Bundeskanzler und sagt, wie morgen die Entscheidungen zu fällen haben. Da hat man dann entsprechend seine Abteilungsleiter, die das natürlich für ihn machen und nur in bestimmten Sonderfällen ruft er wahrscheinlich selbst an. Also in personeller Hinsicht war diese Ernennung von der Frau Bartsch der vorläufige Höhepunkt der feindlichen Übernahme der deutschen Wirtschaft und der Energiepolitik durch die globale Finanzindustrie. Das ist ein genialer Coup, den wir hier gerade erleben. Und wer hat sich besonders erfreut darüber gezeigt? Ja, das war natürlich niemand anderes als Friedrich Merz von der CDU, höchstpersönlich. Und das weiß ja der Spiegel da zu berichten. Der hat das groß ausgeschlachtet. Friedrich Merz war, und das wissen wir ja alle, und das sollten wir auch niemals vergessen, selbst Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock in Deutschland. Und der Kreis schließt sich immer mehr. Und es ist schon wirklich irre, so ein Schwitzkasten, den man da spüren kann.
Beatrix von Storch hat wirklich ganz klar geäußert, dass dieses Konglomerat Deutschland auspresst. Und ich weiß nicht, welches Wunder passieren könnte, dass dieser Vorgang gestoppt wird. Eins ist klar, die AfD ist auf dem Weg nach vorne und wir sind jetzt nicht diejenigen, die gerne Parteien unterstützen. Aber in diesem Fall sind es tatsächlich die einzigen, die hier vernünftige Gedanken äußern und, wenn sie dran kämen, natürlich sofort diese Klimagesetze rückgängig machen würden, was eben die Lobbyistenorganisation gerne verhindern möchte. Aber deswegen muss man sich auch nicht wundern, dass die AfD so verteufelt wird und die AfD eben auch bekannt dafür ist, diese ganze Klimapolitik abzulehnen, weil, so sagt sie es wörtlich, weil die komplett sinnlos ist und weil sie Deutschland und seine Bürger ruiniert. Ja, ihr Lieben, das sind keine schönen Nachrichten. Und wir sind auch noch nicht am Ende. Wir haben uns heute vorgenommen, einfach mal aufgrund von einigen Veröffentlichungen die Zusammenhänge für euch nochmal darzustellen. Während ihr also am Wochenende gemütlich in der Hängeschaukel oder auf der Hollywood-Schaukel sitzt und dann die Kopfhörer auf den Ohren habt und euch das Ganze mal anhört. Ich würde aber auch empfehlen, dass ihr durchaus diskutiert mit euren Freunden darüber und mit eurem Bekanntenkreis, natürlich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber vielleicht doch diese Informationen mal weiterbringt, um was es wirklich geht, wenn alle Häuser saniert werden müssen, die Gebäude und die Wärmepumpen eingebaut und funktionierende Heizsysteme rausgerissen werden sollen. Tichys Einblick hat auch wieder gearbeitet an diesem Thema und da geht es um die deutsche Umwelthilfe und Agora. Agora, Patrick Reichen, Trauzeugenaffäre, Familienclan und so weiter, Schwager, Schwester, verheiratet mit wem, haben wir alles hinter uns. Hier heißt es in dem Artikel: getrennt marschieren, vereint schlagen. Das gilt auch für grüne NGOs. Personell sind die Agora, die Deutsche Umwelthilfe und der VCD, kommen wir gleich drauf, genau, eng verdrahtet, ja, der Verkehrsclub Deutschland. Und hinter denen stehen sogar dieselben Geldgeber. Man kennt sich, man hilft sich. Wir blicken also noch tiefer in diesen sehr exklusiven Zirkel hinein. Und der Beitrag fängt an mit dem Satz: wer Agora sagt, muss auch DUH, also Deutsche Umwelthilfe, sagen. Und bevor die Agora in das Licht der Öffentlichkeit rückte, war es besonders die Deutsche Umwelthilfe, die für manchen als Ausgeburt der grünen NGO galt, die von dubiosen Geldern von außerhalb gefüttert wurde. Dass die Finanziers der Deutschen Umwelthilfe in manchen Bereichen mit denen der Agora übereinstimmen, ist dabei mehr als bloßer Zufall. Die Verstrickungen beider NGOs reichen bis hin zu personellem Austausch. Andreas, bevor ich da weiter reingehe, die Frage an dich: kannst du dir vorstellen, dass irgendwann vor vielen Jahren so etwas auf einem Reißbrett entworfen wurde oder entwickelt und ergibt sich das denn doch mit der Zeit?
Nein, das entwickelt sich, glaube ich, nicht mit der Zeit. Natürlich sind viele Eigendynamiken, die bestimmte Situationen dann tatsächlich entwickeln, aber eine Grundaussage muss schon da gewesen sein. Wir hatten gestern Abend noch darüber gesprochen, wenn wir uns ansehen, Wann ungefähr war denn im Rahmen dieser ganzen industriellen Revolution der Anfang? Und ich glaube, das kann man ungefähr mit der 68er-Bewegung in Verbindung bringen, als man die Kultur abgelöst hatte in Richtung Zivilisation und diese Zivilisation irgendwann abdriftet in einen chaotischen Zustand. Genau daran kann man das erkennen, denn Anfang der 70er Jahre ist der Dollar durch die Währungsreform gegangen, durch die Nichtmehrbindung des Goldes. Da sind die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome veröffentlicht worden. Der WEF ist seinerzeit gegründet worden, der heute noch in Davos agiert. Interessanterweise immer noch von demselben Klaus Schwab damals, der noch ein junger Mann war. Und die dritte industrielle Revolution mit den großen, ich sag mal, computerkomplexen Unternehmen ist damals in die Taufe gehoben worden. Und von da an haben sich dann die Dinge einzeln entwickelt. Und ich glaube, wir bewegen uns da in einer Richtung, die man jetzt relativ gut rückverfolgen kann.
Ja, also dieser Beitrag hier ist von Marco Gallina bei Tichys Einblick. Der hat auch schon mehrfach viele Informationen in diesem Zusammenhang ans Licht gebracht, genau wie Klaus-Rüdiger May. Andreas, glaubst du denn, dass mit Patrick Reichens Rausschmiss dieser große elitäre Zirkel, in den wir heute hier reinleuchten, erschüttert wurde?
Nein, das ist wie eine Hydra. Also das Problem ist, wenn man einen Arm abschlägt, wächst der nächste sofort nach. Wir dürfen nicht vergessen, wie viele Söldner, darf ich mal sagen, wie viele Funktionäre in den Startlöchern stehen und scharren mit den Hufen und warten darauf, dass, wenn einer ausfällt, der nächste sofort nachrückt. Wenn die Menschen es nicht selber beenden, die dabei nämlich in die Unfreiheit, in eine Versklavung irgendwann gelanden, das ist meine persönliche Einschätzung dazu, dann wird es sich so weiter durchziehen.
Und Marco Gallina, der hat auch auf seinem Twitter-Account eine mehrteilige Serie veröffentlicht zur Agora, wo dann auch Sigmar Gabriel, damals noch Umweltminister, und Angela Merkel als Kanzlerin, die deutsche Wirtschaft, das schreibt er hier, die deutsche Wirtschaft in die Hände der Agora und der deutschen Umwelthilfe gelegt hätten. Und er bezeichnet es als den Anfang der großen Transformation. Also es sind natürlich in der Tat nicht nur die Grünen, sondern eben auch Frau Merkel hat schon einen hohen Anteil, und man hat sie ja hinter vorgehaltener Hand auch als die grüne Kanzlerin bezeichnet.
Ja, es klingt immer so ein bisschen nach Bashing, aber es ist tatsächlich so. Ich hätte überhaupt, wie gesagt, nichts dagegen, wenn man bestimmte Veränderungen und ein Bewusstsein für die Natur endlich aktivieren würde. Aber wenn es diejenigen sind, die am meisten vom Falschen partizipiert haben und jetzt den anderen Menschen erklären, dass die anderen falsch gearbeitet haben und sie sich um die Rettung letztlich der Erde kümmern, also es tut mir leid, das geht nicht. Also einer, der wegen mafiöser, meinetwegen krimineller Organisation angeklagt ist, der wäre auch nicht gut, doch er wäre schon gut beraten, wenn der Richter beispielsweise jemand aus seinem Clan wäre. Also man sollte da schon unterscheiden. Es müssten dann wirklich objektive Berater sein mit einem hohen Intellekt.
Hier heißt es also zum Fortgang oder zur Entwicklung dieser ganzen Klimaverdrahtung, dass die NGOs sozusagen dann personell auch tätig geworden sind. Rainer Barke wird als Bindeglied aufgezählt. Nach dem Ende der rot-grünen Koalition ist Barke gewechselt vom Posten des Staatssekretärs im Bundesumweltministerium zur Deutschen Umwelthilfe. Dort wurde er Co-Geschäftsführer zusammen mit Jürgen Resch. Im Bundesumweltministerium zurückblieben Patrick Reichen und ein Jochen Flassbart. Im Umweltbundesamt besaß die Trittin-Connection, so wurde die damals genannt, mit Axel Friedrich einen weiteren Sympathisanten. Die Grünen waren zwar nicht mehr an der Regierung, aber das Netzwerk war intakt, das funktionierte und vor allem weitete sich aus. 2009 übermittelte die Deutsche Umwelthilfe überschwängliche Liebesgrüße an das Umweltamt, also Umweltbundesamt. Hintergrund: der Aufstieg von Herrn Flassbart zum Präsidenten der Behörde. Und der DUH, also Deutsche Umwelthilfe, Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch bezeichnet die Berufung von Herrn Flassbart als Signal für ein weiterhin starkes und kompetent geleitetes Umweltbundesamt und wünscht ihm im Namen der Deutschen Umwelthilfe einen guten Start im Amt.
Ja, wenn man es böse formulieren wollte, ein ehemaliger NGO-Chef ist also nun Behördenchef und hat vermutlich ein offenes Ohr für die Anliegen der Deutschen Umwelthilfe. Ein Posten spart Resch dabei allerdings aus, denn Flassbart, der war wiederum Mitbegründer des Verkehrsclub Deutschland, das ist dieser VCD, ein enger Verbündeter der Deutschen Umwelthilfe, der bis heute bei verkehrspolitischen Themen an der Flanke des Vereins nach wie vor mitkämpft, etwa bei der Dieselaffäre zum Beispiel. Anfang der 90er Jahre ließ der Bundesvorsitzende des VCD, also des Verkehrsclub Deutschlands, Rainer Greichen, das ist übrigens der Vater von Patrick Greichen, der war damals da. Flassberg war von 2000 bis 2003 Vorstandsmitglied bei Allianz pro Schiene, so hieß das, der seit 2007 übrigens auch die Deutsche Umwelthilfe als Mitglied angehört. Also das ist quasi fast wie ein Film, ein Krimi, eine mafiöse Struktur von organisierten Verbrechen. Also das ist wirklich eigentlich Hollywood-reif.
Ja, Patrick Greichen, Verena Greichen, die Schwester, die wiederum verheiratet ist mit wiederum einem Apparatschik der grünen sogenannten Klimabewegung jetzt. Das ist für mich neu, dass auch ein Rainer Greichen, der Vater, da auch schon mitgemischt hat. Also die Verquickungen, das reicht alles noch lange und weit zurück. Und das Ganze wird noch spannender, wenn man sich die Entwicklung ab 2012 anschaut. Marco Gallina bei Tichys Einblick sagt Folgendes. In diesem Jahr ruft Rainer Barke mit der Agora Energiewende seinen eigenen Think Tank ins Leben. Dort sind nicht nur Patrick Greichen als Vizedirektor und Flassbart als Ratsmitglied von Anfang an dabei. Unter den Mitarbeitern stechen Personen mit Hintergrund der deutschen Umwelthilfe heraus. Andreas, du hast da ein paar Namen.
Ja, bis 2017, da fungierte Gerd Rosenkranz als Leiter Grundsatzfragen bei der Agora. Und dem Lebenslauf ist dann zu entnehmen von dem Herrn Rosenkranz, von 2004 bis Ende 2013 war Gerd Rosenkranz Leiter Politik und Presse bei der Deutschen Umwelthilfe in Berlin. Davor seit 1999 Redakteur für Umwelt- und Energiepolitik beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel, ebenfalls in Berlin. Seine journalistische Laufbahn begann er 1988 bei der TAZ, ist ja nun auch nicht gerade ein ganz rechtes Blatt, und im Ruhestand steht er der Agora nach wie vor als Senior Advisor zur Seite.
Ja, ihr Lieben, das muss man wirklich alles sacken lassen, weil es ist so abenteuerlich. Man könnte einen Hollywood-Thriller, hat meine Oma immer gesagt, einen Thriller draus machen. Also es geht weiter, damit ihr noch mehr erfahrt von den Zusammenhängen. Dann gibt es den Projektleiter Energie und Infrastruktur bei der Agora Verkehrswende. Der Mann heißt Urs Meyer und stammt ebenfalls aus dem Hause Deutsche Umwelthilfe. Bevor er im Juni 2016 zur Agora stieß, war er von 2011 bis 2016 bei der Deutschen Umwelthilfe als Projektmanager im Bereich Verkehr und Luftreinhaltung. Zusätzlich arbeitet seit 2016 Axel Friedrich, früher Abteilungsleiter im Umweltbundesamt, als Sachverständiger direkt für die Deutsche Umwelthilfe.
Ja, man kann es ganz einfach erkennen, dass diese NGOs sich dabei gegenseitig den Ball zuwerfen. Sie wirken als NGO, man darf nicht vergessen, das steht für Nichtregierungsorganisation. Mehr Regierung, als wir hier gerade beschreiben, kann man gar nicht. Das sind die Regierenden, genau die, die sich nichtregierend nennen. Das passt dazu, alles steht auf dem Kopf. Etwa wenn sich die Deutsche Umwelthilfe auf Agora-Studien beruft, wirft man sich gegenseitig den Ball zu. Oder wenn Deutsche Umwelthilfe-Mitarbeiter ein Webinar der Agora leiten oder wenn die Deutsche Umwelthilfe Agora-Vertreter interviewt werden. Oder wenn bei Themen wie Tempolimit, höheren Parkgebühren für Anwohner oder zuletzt der Wärmewende sich gegenseitig man dann Schützenhilfe leistet. Und für den Verkehrsclub Deutschland gilt als dritter Verein im Bunde übrigens Ähnliches. Und die grünen NGOs kämpfen nach der Devise Moltkes: getrennt marschieren, Verein schlagen. Moltke war ein großer Militär, um das mal ganz klar zu sagen. Also so ganz grün ist das nicht. Oder genau genommen sogar sehr grün.
So, und jetzt kommt noch ein neuer Name dazu. Ich weiß, ihr habt noch nicht genug. Ihr fleht nach weiteren Namen und Zusammenhängen, wie wir auch hier. Also, während in der Diesel-Affäre, das ist ja auch so ein, Andreas, vielleicht noch mal drei Worte zur Diesel-Affäre, die wir damals mit blutendem Herzen begleitet haben.
Naja, wir haben natürlich einen Vorsprung gehabt in Deutschland über 100 Jahre Automobilentwicklung, und die Dieselmotoren waren die ausgereiftesten Motoren, sind die ausgereiftesten Motoren, die sich auf Gottes Erdboden überhaupt bewegen als Verbrennermotor. Und die Elektromotoren oder sonstige Alternativen sind ja überhaupt nicht ernst zu nehmen, was die Umweltfähigkeit anbelangt. Und warum hat man diesen Dieselmotor einfach zerstört? Weil er eben halt offenbar unter deutschem Know-how stand. Und das passt natürlich nicht in die Agenda, wenn genau dieses Vorzeigeland der Ingenieurskunst jetzt weiter an der Spitze bleibt. Genau darum geht es ja. Wir befinden uns ja, und da fällt einem sofort wieder dieser Begriff des Morgentauplans ein, wo es um die Zerstörung der Wirtschaft Deutschlands geht. Wir hätten uns vor 3 Jahren nicht getraut, so deutlich zu sprechen, aber mittlerweile sind die Fakten ja so eindeutig, dass man es auch klar beim Namen nennen kann.
Wobei manche merken es offenbar immer noch nicht, aber gut, es wird noch ein bisschen gezogen werden an diesen Zügeln. Also während in dieser Dieselaffäre das Gesicht der Deutschen Umwelthilfe Jürgen Resch gewesen ist, tritt danach oder jetzt seit einigen Monaten verstärkt ein Co-Geschäftsführer in Erscheinung mit Namen Sascha Müller-Krenner. Er fiel, so heißt es hier, kürzlich insbesondere als Verteidiger der Klimaextremisten der letzten Generation auf, instrumentalisierte die Überschwemmungen in Italien, in der Emilia-Romagna, für Wärmepumpenpropaganda und schürte Ängste vor einem anstehenden Hitzesommer. Dieser Sascha Müller-Krenner nennt übrigens ein Fünftel der Menschen in Deutschland Nazis, nämlich alle AfD-Wähler. Und die Agora-Krise, die jetzt hier entstanden war, Patrick Reichen und so weiter, große Syndikat, das alles hat er klein geredet, er hat es zumindest versucht. Er hat auf CDU-Skandale verwiesen und hat die Verschwörung entwickelt einer fossilen Lobby, die versuche, die Energiewende auszubremsen. Und nach Reichens Rücktritt schrieb er: Patrick Reichen gebührt Dank und hoher Respekt für alles, was er für die Energiewende und unser Land geleistet hat. Andreas, das klingt auch so ein bisschen, als ob es doch ein ziemlicher Schlag war und man einige PR-Methoden einsetzen musste, um das Bild wieder gerade zu rücken, was immer noch schief hängt.
Naja, das wird sich auch nicht mehr gerade rücken lassen, denn dieser Schiefstand könnte tatsächlich ein Kipppunkt sein, denn Kipppunkte gibt es natürlich schon, vielleicht nicht in dieser Form des Klimawandels, aber eben halt an bestimmten Bereichen sind diese Dinge irreversibel. Also auch in seinem Fall gibt es ja bemerkenswerte Verbindungen. 1995 war er Mitbegründer des Ecologic Institutes. Als Gesellschafter sitzt Müller-Krenner heute im Vorstand des Instituts. Und der Direktor Emeritus, das ist also der ehemalige der Direktor, der immatrikuliert ist, des Ecologic Instituts, Andreas Krämer, sitzt zugleich als Chairman, also als Vorsitzender, im Aufsichtsrat der Agora, also als Vorstandsvorsitzender gewissermaßen. Und von 2017 bis 2018 war er ein Kumpel der Mercator-Stiftung und als Co-Vorsitzender des Anlageausschusses der ÖkoWorld AG, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, die überwiegend im Umweltbereich investiert. Wir sehen also diese Themen Investitionen und Rendite, die schwingen im Hintergrund immer mit. Und dazu braucht man eine entsprechende Mannschaft an Finanzsoldaten, die entsprechend den Markt auch so im Griff haben, dass diese Investition auch entsprechend profitabel aufgeht.
Also ich möchte an dieser Stelle einfach auch mal den freien Kollegen danken. Ich sag mal frei, der Marco Gallina arbeitet bei Tichys Einblick. Es ist eine unglaubliche Fleißarbeit, diese ganzen Zusammenhänge hier rauszusuchen, die wir hier verkünden dürfen. Aber wir schätzen diese Arbeit eben auch sehr. Ebenso das, was Beatrix von Storch da geäußert hat. Und da nicht jeder diese Artikel liest oder an solche Aussagen kommt, versuchen wir das hier wieder zusammenzufassen, um mal ein gerundetes Bild zu zeigen, was hinter diesem derzeitigen Wahnsinn steckt, der einen ja die Mikrobenkrise komplett vergessen lässt. Und genau das ist auch die Entwicklung, in die es weitergeht. So, jetzt kommt ein nächster Name, die aktuelle Direktorin des Ecologic Institutes. Die besitzt auch bekannte Verbindungen. Camilla Bausch ist nämlich auch Mitglied im Beirat der Stiftung Klimaneutralität. Dieser steht Agora-Gründer und der ehemalige Deutsche Umwelthilfe-Geschäftsführer Rainer Barke vor. Neben Herrn Barke leitet Regine Günther die Stiftung. Ihr Mann ist Felix Mattes vom Öko-Institut. Im Beirat der Stiftung Klimaneutralität sitzen auch Bernhard Lorenz, der war früher bei Mercato, heute bei Deloitte, und der berühmte Herr Harvey, der Milliardär, der grüne Anzüge trägt. Und es sind immer dieselben Namen, immer dieselben Organisationen. Es ist eine Spirale.
Ja, man kann es kaum fassen, wenn man das so sieht. Aber kommen wir wieder zurück zu dem Müller-Kräner, denn die Verbindungen hören hier noch lange nicht auf. 1998 gründete er die erste Dépendance, ich habe bei großen, schwierigen Worten immer meine Formulierungsschwierigkeiten, die erste Dépendance der Heinrich-Böll-Stiftung in den USA. Ab 2007, da arbeitete Müller-Kräner für The Nature Conservancy. Und ab 2008 baute er das Europaprogramm der Nature Conservancy auf, und zwar mit Niederlassungen in London und Berlin, die er bis Ende 2014 dann auch als geschäftsführender Direktor führte.
The Nature Conservancy, kurz TNC, die hat genauso wie übrigens die Deutsche Umwelthilfe Spenden aus der Wirtschaft gesammelt. Und ähnlich wie bei den deutschen NGOs, über die wir die ganze Zeit reden, erfolgen auch hier Wechselspiel und Kooperation, heißt es in dem Beitrag. Personen, die bei TNC, also The Nature Conservancy, Funktionen ausgefüllt haben, die finden sich später bei Climate Works und andersherum. Und hier wird genannt ein Mark Burgett, der war von 2008 bis 2012 Präsident und Chief Operating Officer der Climate Works Foundation. Davor und danach hatte er jedoch jeweils wichtige Funktionen bei der Nature Conservancy inne. Und im Jahr 2022 erhielt TNC rund schlappe $550.000 von Climate Works.
Ja, und an den Zahlen, da habe ich ja immer Freude. Und jetzt möchte ich gerne mal ein paar Zahlen nennen. Das ist ganz wichtig, dass man mal sieht, wieso diese finanziellen Verbindungen sind. Nicht nur die Agora hat von der Climate Works Foundation beziehungsweise über Umwege der European Climate Foundation Geld erhalten. Jährlich erhält die Deutsche Umwelthilfe Spenden aus den USA, meistens übrigens in sechsstelliger Höhe. Der Europäische Dachverband Transport and Environment, dem DUH und VCD angehören, also Deutsche Umwelthilfe und Verkehrsclub Deutschland, wird ebenfalls mit Hunderttausenden Dollar jährlich versorgt. Jährlich. Im Jahr 2011 waren es $800.000. Unabhängig davon sind die Zahlungen der European Climate Foundation zu beachten. Auch Hal Harveys neue Stiftung, die Climate Imperative Foundation. Die sieht in Transport und Environment einen wichtigen Förderpartner. Die Mercator Stiftung zahlte zum Beispiel 2021 ebenfalls rund 100.000 Euro als zweckgebundene Spende, was immer das sein mag. Vor der Gründung der Climate Work Foundation zahlte die Hewlett Foundation, die diese ins Leben ruft, 90.000 Euro an die Deutsche Umwelthilfe. Das war 2008. 715.000 Euro erhält sie im Jahr 2010 von der Climate Work Foundation über Umwege, das wird ja immer verschleiert, der European Climate Foundation. 2011 folgen dann 775.000 Euro über die European Climate Foundation sowie weitere 61.000 Euro direkt über Climate Works. Ich bin gleich durch, ein paar wenige Zahlen kommen noch. Das war 2015 im Jahr der Dieselaffäre. Da sind es dann 450.000 Euro auf diskretem Weg, kann man so sagen, wie aus geleakten E-Mails des Clinton-Wahlkampfberaters John Podesta hervorgeht, der damals dem Board of Directors der Stiftung angehörte. Also es schließt sich hier wirklich auf allen Ebenen. Festzuhalten bleibt also, gegen diese Spenden, da erscheinen die Jahreszuwendungen von Toyota im damaligen Zeitraum mit 60.000 Euro wie Peanuts. Es wird ja immer dargestellt, als wären es die großen Industriekonzerne, die letztlich die Politik kaufen. Nein, das ist sie nicht. Das sind offenbar die NGOs.
Bei diesem großen Klima-Clan-Podcast heute, den ihr immer mal wieder zwischendurch anhören könnt, wenn euch ein paar Daten oder Namen entfallen sind, gucken wir auch auf die staatlichen Einnahmen. Auch hier hat der Autor von Tichys Einblick ein ähnliches Bild aufgezeichnet. Die Deutsche Umwelthilfe sahnte Aufträge aus dem Umweltbundesamt ab und dem Bundesumweltministerium, in denen sich das grüne Netz festgesetzt hatte. Also von 2003 bis 2017 flossen über 10 Millionen Euro von Berlin nach Radolfzell. Seit 2013 erhält die Deutsche Umwelthilfe rund 1 Million Euro jährlich aus Bundesmitteln. Ein Achtel der Gesamteinnahmen stammen also direkt aus dem Beutel der Bundesbürger. Kommunen, Länder und EU nicht einberechnet. Jetzt fragt man sich, warum die Zahl der vom Bundesumweltministerium geförderten deutsche Umwelthilfeprojekte und die damit einhergehenden Zuschüsse seit 2013 ansteigen. Und man landet eigentlich automatisch damit bei dem Amtsantritt von Jochen Flassbart als Staatssekretär in eben diesem Ministerium. Tja, könnte man auch mal ein bisschen tiefer reinschauen.
Also wenn ich jetzt so Staatsanwalt wäre und ich würde mir das jetzt gerade so anhören, wenn man den Podcast hört, das sind viele Juristen, die den auch anhören, da müsste eigentlich das Messer in der Tasche aufgehen und sagen, Himmel, hier haben wir mal eine gigantische, große, kriminell angelegte Organisation, die sich gegenseitig die Gelder zuspielt auf Kosten des Steuerzahlers. Das ist wirklich eine unglaubliche Entwicklung. Aber irgendwie habe ich nicht so Vertrauen mehr in diese Rechtsstaatlichkeit. Aber okay. Aber nicht nur im Bundesumweltministerium saß ein DUH- und Agora-Vertrauter. Seit 2014 war Rainer Barke wieder im Geschäft. Und zwar als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Im selben Zeitraum war sein Kollege Matthias Machnick im Rat der Agora. Und ausgerechnet in diesem Jahr 2014 geht ein höchst lukrativer Auftrag an ein Dreierkonsortium. Es geht um Millionen. Der Bürgerdialog Stromnetz, so nennt man das, soll den unmündigen Bürgern die Energiewende schmackhaft machen. Wer ist wieder mit dabei? Natürlich die Deutsche Umwelthilfe.
Ihr Lieben, man könnte noch ewig so weitermachen. Wir stoppen, was diesen Klimapodcast angeht, an dieser Stelle. Wir schließen aber mit einer ganz kurzen Meldung. Andreas, das muss ich noch reinnehmen. Wir sprechen ja hier die ganze Zeit auch über KI, über die künstliche Intelligenz. Und jetzt fängt es schon an, einige Ausmaße anzunehmen, von denen man vorher nur geträumt hätte. Denn jetzt sind Hollywood-Stars in Alarmbereitschaft, weil plötzlich klar wird, sie könnten ersetzt werden durch die künstliche Intelligenz. Vielleicht ja wir beide auch irgendwann. Könnte ja auch sein, dass hier andere dann künstliche Intelligenzstimmen sitzen und den Podcast machen. Wollen wir mal abwarten. Auf
Glaube
jeden,
nicht.
wie bitte?
Ich glaube nicht, weil künstliche Intelligenz ist nicht beseelt und wir beide sind definitiv beseelt und bauen damit mit dieser beseelten Grundhaltung auch unsere Nachrichten auf.
Ach, hast du das schön gesagt. Du hast recht. Ein KI kann das nicht.
Nein, das kann den Mainstream ersetzen, aber keine beseelten Menschen.
Habt ihr das gehört? Das haben wir gerade festgestellt. Das ist eine ganz neue Gedankenrichtung. Ich will hier noch ganz kurz reinlesen. Also, hier heißt es bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten: Eine Suche nach dem Regisseur Wes Anderson auf der Videoplattform YouTube spuckt zahlreiche Kinotrailer für Neuverfilmungen bekannter Streifen aus, zum Beispiel Star Wars, Harry Potter oder Der Herr der Ringe. Die Hauptrollen spielen darin Stars wie Bill Murray oder Scarlett Johansson. Johansson, so heißt sie. Allerdings ist keiner der genannten direkt an diesen frei erfundenen Projekten beteiligt. Die Spots wurden nämlich ausschließlich mit Hilfe sogenannter generativer künstlicher Intelligenz erstellt. Das ist eine neue Art von Programmen, die durch ChatGPT weltweit bekannt gemacht wurde und die erlaube es, mit minimalen technischen und finanziellen Mitteln Drehbücher zu schreiben und komplette Filme zu produzieren. Und in denen können dann auch diese digitalen Zwillinge, zum Beispiel von Tom Hanks, Angelina Jolie, ohne deren Wissen auftreten. Und hier beschreibt zum Beispiel ein Schauspieler namens Leland Murray, wie er bei manchen Dreharbeiten bereits von zahlreichen Kameras aus verschiedenen Perspektiven gefilmt wird und dass man mit diesem Material aus einigen wenigen Szenen die Studios, also die Studios, die das aufnehmen, den restlichen Film dann automatisch erstellen könnten. Und er sagt, wir als Schauspieler sind nicht mehr am Set und niemand wird bezahlt.
Tja, da fällt einem ein bisschen auch so das Mainstream-mäßige auf dem wirklich in den Rücken im Augenblick. Denn wenn ich sehe, wie viele Schauspieler gerade in Hollywood sich völlig kritiklos der linken Agenda angeschlossen haben und jetzt genau von diesen eventuell selbst überrollt werden könnten, dann nennt man das Wechselwirkung.
Ja, und hier, das ist schon jetzt bei der Gewerkschaft in den USA angekommen. Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA, die soll gerade wieder Gagenverhandlungen aufnehmen mit den Hollywood-Studios. Und der Gewerkschaftsboss Duncan Crabtree Ireland, der sagt, der Name, das Aussehen, die Stimme, die Persönlichkeit des Künstlers sind sein Kapital und sein Geschäft. Und er sagt, es sei nicht fair, wenn Unternehmen versuchen, sich das zunutze zu machen und Künstler nicht fair entschädigen, wenn sie ihre Person auf diese Weise nutzen. Da fällt mir gerade ein, die Tagesschau, die ist gerade wieder in der Kritik, weil seit über 50 Jahren die Sprecher alles vom Blatt ablesen und das eben auch nicht moderiert wird. Ich selber war ja auch 20 Jahre dabei. Das könnte ja dann vielleicht auch eine künstliche Intelligenz machen.
Ja, natürlich könnte die das, zumal ja die natürliche Intelligenz hier an der Stelle wohl am leichtesten zu ersetzen ist. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Denn die Tagesschau hat ja eh schon so dieses Image mehr oder weniger eine Art Verkündung. Das heißt, da wird also nicht eine Information der Gegebenheiten dargestellt, sondern gleich die Interpretation in Form eines Oberlehrers auch. Das heißt, alles, was dort dargestellt wird, klingt wie Faktum. Und genau das ist das, was relevant ist. Und das ist natürlich ein Format, was sich auch längst überholt hat. Ob man dann überhaupt noch eine KI braucht, das weiß ich nicht. Vielleicht hat sich das Format Tagesschau insgesamt, ob mit oder ohne natürliche Intelligenz, sowieso überholt.
Ja, ihr Lieben, was für ein ereignisreiches Leben wir im Moment hier durchschreiten dürfen. Bleibt in der Ruhe, wir tun's auch. Wir gehen jetzt raus zu den Hühnern. Kartoffeln sind schon drin, die haben wir gepflanzt. Ich muss noch ein paar Tomaten umsetzen. Und du?
Ja, wir warten jetzt auf den kühlenden Regen und vorweg den berühmten Kaffee.
Macht's gut, bis später zum Abendgebet.